Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Ich möchte die heutige Folge nutzen, um einmal über die Wasserkraft zu sprechen, also die Nutzung der Strömung von Wasser zur elektrischen Energieerzeugung als regenerative, klimaneutrale Energiequelle. Also welche Rolle kann die Wasserkraft in einem künftigen Energiesystem spielen? Welche Rolle spielt sie heute schon weltweit? An sich ist die Wasserkraft jetzt ja keine neue Energiequelle, sondern die Menschheit nutzt die Wasserkraft jetzt schon seit vielen hundert, sogar tausend Jahren. Erstmal rein mechanisch, dass man also die Strömung eines Flusses genutzt hat, um ein Rad mechanisch anzutreiben, um damit Felder zu bewässern oder Mühlräder anzutreiben. Die elektrische Nutzung der Wasserkraft, also dass wir mit der Wasserkraft eine Turbine und dann einen Generator angetrieben haben, machen wir seit Ende des 19. Jahrhunderts mit der Entwicklung des elektrodynamischen Generators. Und ja, die Wasserkraft spielt heute global schon eine große Rolle bei der elektrischen Energieerzeugung. In Deutschland eine kleine, aber stetige Rolle. Weltweit schon in manchen Ländern sehr attraktiv als Energiequelle, weil sie regenerativ ist, weil sie günstig ist, auch im Vergleich zu den fossilen Energiequellen. Ja, und die Idee ist jetzt in der heutigen Folge, sich mal anzuschauen, was kann die Wasserkraft liefern, wo sind die Potenziale, wo sind aber auch die Grenzen der Wasserkraftnutzung und dann, wie wird die Wasserkraft in Verbindung mit der Photovoltaik und der Windenergie in einem künftigen Energiesystem einen Beitrag leisten. Einstieg machen wir über den Wasserkreislauf als Beispiel dafür, dass die Wasserkraft ja eine regenerative Energiequelle ist. Die treibende Kraft ist die Sonne, wie auch bei der Photovoltaik und der Windenergie. Durch die solare Einstrahlung verdunstet das Wasser in den Meeren, steigt auf als Wasserdampf und regnet dann nieder. Also wir haben dann den Niederschlag, der sich dann, wenn es über den Landmassen passiert, natürlich dann wieder in die Meere zurückfließt. Und diese Flüsse, die Strömung des Wassers, können wir dann energetisch nutzen. Wir haben den Höhenunterschied zwischen der Berglage oder Höhenlage und den tiefer gelegenen Meereslagen, sodass wir diese Bewegung, die kinetische Energie des Wassers nutzen können, um damit dann elektrische Energie zu erzeugen. Also eine regenerative Energiequelle heißt, im menschlichen Maßstab erneuert sich der Rohstoff, den wir nutzen, nämlich das Wasser. Und damit natürlich auch klimaneutral. Im Betrieb entstehen keine Treibhausgasemissionen, ähnlich wie bei Photovoltaik und Windenergie, anders als bei der Kohle oder auch bei der Nutzung von Erdgas oder der Verbrennung von Erdgas. Wenn man die Gesamtbilanz sich ansieht, haben wir natürlich auch da Emissionen, weil wir natürlich berücksichtigen müssen, dass wir die Wasserkraftanlage, das Kraftwerk errichten müssen, also Staumauern, das Maschinenhaus etc. Das heißt also, in der Bilanz haben wir natürlich Treibhausgasemissionen, sodass im gesamten Lebenszyklus damit natürlich minimale Emissionen entstehen, wenn man die umrechnet auf das Lebensalter oder die Lebensdauer einer Wasserkraftanlage. Und das sind tatsächlich viele Dekaden, also 50, 60, 70 Jahre. Das ist für eine Wasserkraftanlage kein Problem, wenn sie regelmäßig gewartet wird, wenn die Technik dann erneuert wird, ist das Grundgerüst der Wasserkraftanlage tatsächlich über viele Jahrzehnte nutzbar. Das Attraktive an der Wasserkraft ist, dass sie grundlastfähig ist. Das heißt, sie produziert eigentlich weitestgehend unabhängig von Wetterverhältnissen Strom. Auch das ist der Unterschied und der große Vorteil im Vergleich zur Photovoltaik und auch zur Windenergie. Da hängen wir ja sehr stark davon ab, wie die Wetterverhältnisse sind. Wir brauchen die solare Einstrahlung bei der Photovoltaik. Wir brauchen entsprechende Windströmungen, Windbedingungen für die Nutzung der Windenergie. Das Problem haben wir bei der Wasserkraft quasi nicht. Das heißt, wenn wir dort in Flüssen entsprechende Staustufen haben, das heißt jetzt, ob wir jetzt kleinere Wasserkraftwerke haben, die Flüsse teilweise aufstauen, das kann man beobachten in Deutschland, entlang der Saar oder der Mosel, auch im Neckar. Im Neckar sind ein paar Wasserkraftwerke installiert. Am Oberrhein gibt es noch ein großes Wasserkraftwerk. Und ja, diese Kraftwerke sind weitestgehend unabhängig von den Wetterbedingungen, hängen natürlich vom Pegelstand der Flüsse ab. Das heißt, wenn wir längere Trockenphasen haben, und die haben wir jetzt in den letzten Jahren schon beobachtet, dann reduziert sich die Leistung und die Stromproduktion der Wasserkraftwerke. Aber das grundsätzlich stellen die Wasserkraftwerke über viele Stunden im Jahr elektrische Energie bereit. Das macht sie oder stellt sie auf eine Stufe mit den Kohle- und vor allem auch den Kernkraftwerken, die 5.000, 6.000 Stunden im Jahr unter Volllast Strom produzieren. Also in dieser Kategorie fallen auch die Wasserkraftwerke. Das macht sie attraktiv und bietet Vorteile gegenüber halt der Photovoltaik und auch der Windenergie. Der Nachteil oder eine Schwierigkeit, die man natürlich hat bei der Errichtung solcher Wasserkraftwerke, das gilt sowohl für kleinere, die jetzt in den Flüssen installiert werden, das sind dann wenige 100 Kilowatt Leistung, vielleicht ein Megawatt Leistung, das entspricht so einer typischen Größenordnung von einem sehr kleinen Windrad mittlerweile. Windräder haben ja heutzutage 2, 3, 4, teilweise schon 5 Megawatt Nennleistung, also das haben Laufwasser, also Wasserkraftwerke in Flüssen in der Regel nicht in Deutschland. Also das ist schon ein Eingriff in die Natur und wenn man dann deutlich größere Wasserkraftwerke errichten möchte in Flüssen, dass also diese Flüsse wirklich aufstaut, entsprechende Becken dann schafft oder Tal Lagen hat, wo dann ein Oberbecken entsteht, dann ist das schon ein massiver Eingriff in die Natur, der zu prüfen ist. Das steht schon stark auch in der Kritik, führt einfach dazu, dass wir auch hier in Deutschland wenig Zubau in der Wasserkraft beobachten. Da ist quasi keine Entwicklung mehr, weil das Potenzial auch relativ gering ist, dort noch weitere Kraftwerke zu installieren. An sich, die von der energetischen Sicht, wenn wir uns das mal einmal anschauen, wie funktioniert oder was ist das grundlegende physikalische Prinzip bei der Wasserkraft? Wir nutzen die Strömung, das heißt einen Höhenunterschied bei der Wasserkraft. Das heißt, das Wasser fließt auf eine Staumauer zu, fließt dann in einem Rohrsystem in die Tiefe. Das heißt, wir wandeln die potenzielle Energie, also die Lageenergie, physikalisch gesprochen, um in Bewegungsenergie. Das kennt man, wenn man jetzt so eine schiefe Ebene hat oder wenn man jetzt einen Klotz hat und den in die Höhe hebt und dann fallen lässt, dann wandelt sich auch da die Lageenergie um in Bewegungsenergie, in die kinetische Energie. Und diese kinetische Energie wird genutzt, um bei der Wasserkraft eine Turbine anzutreiben. Das heißt, wir versetzen ein System in Rotation und diese Rotation, dieses sich drehende, Turbine treibt einen Generator an, der erzeugt durch Induktion Strom, den wir dann weiter nutzen können, transportieren können und wieder umwandeln können in andere Anwendungsfelder. Also das grundlegende Prinzip ist tatsächlich relativ einfach, entscheidend für die Auslegung, für die Leistung, die ein Wasserkraftwerk bereitstellen kann, ist also einmal die Durchfluss, Menge oder der Durchsatz, also wie groß ist der Volumenstrom, wie viel Wasser fließt pro Zeiteinheit, pro Sekunde durch das Turbinensystem. Und das zweite Entscheidende ist dann der Höhenunterschied, das heißt, wie groß ist die Fallhöhe des Wassers. Man unterscheidet da verschiedene Arten der Wasserkraft, also wie groß ist die Fallhöhe, sind das wenige Meter, das haben wir bei Flusskraftwerken oder Laufwasserkraftwerken, da kann man die Flüsse typischerweise, wenn sie dann noch anderweitig genutzt werden für den Schiffsverkehr, haben wir keine großen Fallhöhen. Das sind dann sogenannte Niederdruckanlagen, also Anlagen mit einem geringen Wasserdruck. Währenddessen alles, was über so gut 50 Meter Fallhöhe ist, sind dann schon sogenannte Hochdruckanlagen. Das heißt, dass das Wasser mit entsprechender Geschwindigkeit dann in die Tiefe stürzt und die Turbine antreibt. Das heißt, das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Wir wollen einen möglichst großen Höhenunterschied haben, weil der dann dazu führt, dass wir entsprechend leistungsstarke Wasserkraftanlagen errichten können. Die Potenziale, wie schon gesagt, in Deutschland sind relativ gering. Wir haben natürlich einmal die Flüsse, die großen Flüsse, die wir nutzen könnten. In den 60er Jahren ist in Deutschland jetzt entlang der Mosel und der Saar sind einige Wasserkraftwerke entstanden, die eine Leistung haben im Bereich von einigen 100 Kilowatt, also keine großen Anlagen. Das ist halt entstanden im Zuge der Industrialisierung oder der industriellen Schifffahrtsnutzung von Mosel und Saar von Deutschland, also von Koblenz aus, der Moselmündung bis nach Frankreich. Das heißt, man hat Staustufen integriert und in diese Staustufen wurden dann Wasserkraftwerke mit integriert. Das ist natürlich eigentlich eine ganz, ganz sinnvolle Idee, denn durch die Staustufen hat man einen kontrollierten Pegelstand. Man verhindert damit auch weitestgehend Überflutung oder kann sie minimieren, die Überflutungsgefahr, weil man einfach Kontrolle über den Wasserstand in den Flüssen hat. Das macht die Nutzung ganz attraktiv. Muss natürlich auf der anderen Seite überlegen, wie ist das dann mit Flora und Fauna, also vor allem die Fische, wie haben die dann die Möglichkeit, ihre Habitate zu wechseln, wie kommen sie flussaufwärts. Das ist bei solchen Staustufen nicht ganz so einfach, technisch möglich, aber das muss alles berücksichtigt werden. Aber das Potenzial in Deutschland ist relativ klein. Also Mosel, Saar, wir haben entlang des Neckars, hatte ich schon gesagt, das im Rhein zu machen als dem größten deutschen Fluss, das wäre technisch sehr aufwendig, weil da viel Schiffsverkehr ist. Das heißt, man braucht natürlich immer Schleusen. Das unterbricht den Transport mit den Schiffen, sodass das wenig attraktiv ist. Der Aufwand ist sehr groß. Das rechnet sich wirtschaftlich nicht, weil dann einfach der Strom aus diesen Anlagen tatsächlich zu teuer ist. In anderen Ländern sieht es deutlich besser aus. Also wenn man da mal in Europa schaut, also Schweden, Norwegen, auch die Türkei, das sind sehr attraktive Länder für die Nutzung der Wasserkraft, einfach durch die Topologie, dass man dort Wasserkraftwerke auch mit größerer Leistung installieren kann. Weltweit, Brasilien, die Vereinigten Staaten, Kanada, aber auch China allen voran, die tatsächlich die Wasserkraft intensiv nutzen können, natürlich dann große Staaten. Also China zum Beispiel liegt bei knapp 17% der Stromproduktion kommt aus der Wasserkraft. Brasilien, Kanada liegt bei ungefähr 60%, Norwegen bei 90%. Das sind natürlich Zahlen, da kommen wir in Deutschland überhaupt nicht ran. Das trägt natürlich in den Ländern dazu bei, dass die Stromversorgung weitestgehend klimaneutral ist, weil die Wasserkraft genutzt wird als regenerative Energiequelle. Das ist schon sehr attraktiv. Wie gesagt, für Deutschland Stand heute spielt es keine Rolle. Also wir sind bei rund 3, 4, vielleicht 5% der Stromerzeugung kommt aus der Wasserkraft. Das ist, ja, also da wird auch nicht viel passieren. Da ist das Ausbaupotenzial ist relativ gering. Grundsätzlich aber, und das ist auch der Grund, warum die Wasserkraft weltweit so attraktiv ist, sie ist halt günstig. Also man steht ja immer mit der Wasserkraft in Konkurrenz, vor allem zu den konventionellen, zu den fossilen Energieträgern, Kohle insbesondere. Und die Wasserkraft kann jetzt pro Stromeinheit, pro Kilowattstunde, kostet der Strom aus der Wasserkraft zwischen 4, ja, ich sag mal, bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Das ist konkurrenzfähig zur fossilen Energieerzeugung, also auf dem gleichen Level wie die Kohle, etwas günstiger vielleicht sogar schon als die Steinkohle und die Braunkohle. Bei der Kernenergie sowieso, weil die Errichtung neuer Kernkraftwerke deutlich zu höheren Strompreisen führt. Da liegen wir eher beim Bereich von 10 bis 15 Cent pro Kilowattstunde, also das Doppelte bis Dreifache im Vergleich zur Wasserkraft. Also von daher, das lohnt sich, das ist sehr attraktiv. Deswegen wird auch weltweit in die Wasserkraft investiert. Da natürlich immer das Ziel, je größer die Anlagen sind, desto günstiger ist dann die Stromerzeugung. Dennoch, das hatte ich ja gerade schon angedeutet, man darf nicht unterschätzen, dass der Eingriff in die Natur schon sehr groß ist. Man greift in das Ökosystem des Flusses sehr stark ein. Wir reduzieren die Fließgeschwindigkeit. Man muss betrachten, was passiert mit der Sauerstoffkonzentration. Die Wassertemperatur verändert sich, weil die Fließgeschwindigkeit nicht mehr so hoch ist. Man hat natürlich ja, Fragen zur Sedimentation. Was passiert mit den Schwebstoffen? Wie ist das dann mit der Tierwelt? Also vor allem natürlich den Fischen, Kleinstlebewesen, Krebse und so weiter, die also dann in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Das darf man nicht unterschätzen und muss bei der Errichtung von Wasserkraftwerken natürlich geprüft werden, bevor solche Kraftwerke errichtet werden können. Von daher also diese Laufwasserkraftwerke sicherlich attraktiv, können einen wesentlichen Beitrag leisten. Das leisten sie heute schon. Wir haben die Beispiele mit Kanada, mit Norwegen, die entsprechend hohe Anteile schon haben. Global wird die Wasserkraft sicherlich auch eine Rolle spielen, dadurch, dass sie halt grundlastfähig ist, also Strom zu jeder Zeit bereitstellen kann, der auch gut steuerbar ist. Man kann ja dann den Durchfluss regeln durch die Turbinen, um so sich dem Bedarf der Stromlast anzupassen. Das macht sie einfach auch für die Netzstabilität und für die Einspeisung in die Stromnetze tatsächlich sehr attraktiv. Ein weiterer sehr interessanter Aspekt ist natürlich, dass wir die Wasserkraft sehr gut nutzen können zur Speicherung von Energie in solchen sogenannten Pumpspeicherkraftwerken. Das heißt, dass wir zwei Becken haben, ein Oberbecken und ein Unterbecken, und dass wir jetzt bei Überproduktion oder einem Überschuss von Strom im Stromnetz in der Lage sind, diesen Strom zu nutzen, um Wasser aus einem niedrigeren, tieferen Niveau hoch zu pumpen in ein oberes Becken und wenn Strombedarf da ist, das Wasser aus dem oberen Becken einfach abzulassen und entsprechend dann wieder umzuwandeln in elektrische Energie, indem das Wasser dann aus dem Oberbecken fließt in ein Unterbecken. Das heißt auch da wieder das Prinzip der Umwandlung der potenziellen Energie, der Lageenergie in kinetische Energie und umgekehrt. Das ist sehr attraktiv, das wird auch heute schon gemacht, auch das nutzen wir auch schon seit vielen Jahrzehnten, diese Pumpspeicherkraftwerke. Auch da der Aufwand natürlich sehr groß, man braucht da zwei Becken, ein Oberbecken, ein Unterbecken. Man muss entsprechende Flächen bereitstellen, um beide Becken zu füllen mit Wasser. Das macht es sehr aufwendig bei der Errichtung. Das sind natürlich dann Anlagen, die viele Jahrzehnte bereitstehen. Also mit entsprechender Wartung können solche Pumpspeicherkraftwerke über viele Jahrzehnte als Speicher dienen. Das ist sehr attraktiv und wird in einem zukünftigen Energiesystem, in einem regenerativen Energiesystem eine ganz entscheidende Rolle spielen, weil wir alleine mit Batterien, also elektrochemischen Speichern, die Speicherung des Überschussstroms aus Wind und Photovoltaik nicht hinbekommen werden. Wir brauchen also auf jeden Fall weitere Speicherkonzepte. Dazu wird das Pumpspeicherkraftwerk zählen, die dann den Überschussstrom aus der Photovoltaik und der Windenergie, das heißt, wenn sehr viel Sonne einstrahlt, wir sehr viel solare Energie im Netz haben, wenn wir viel Windenergie nutzen, weil die Windgeschwindigkeiten entsprechend hoch sind, wir entsprechende Windturbinen installiert haben, global, dass wir diese Überschussenergie nutzen, nicht abregeln, sondern dann einsetzen, um sie zu speichern in Batteriesystemen, das sind dann eher Kurzfristspeicher, aber dann in Pumpspeicherkraftwerken, um den Strom zu speichern über mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen. Weiterer Vorteil dieser Pumpspeicherkraftwerke ist, dass sie sehr schnell elektrische Energie bereitstellen können. Also etwas platt ausgedrückt, es reicht ja, den Stopfen zu ziehen und dann, sobald das Wasser strömt, wird auch schon elektrische Energie erzeugt. Das heißt, innerhalb von wenigen Minuten können diese Pumpspeicherkraftwerke mit voller Leistung elektrische Energie ins Stromnetz einspeisen. Umgekehrt entsprechend auch, das ist ein kleines bisschen aufwendiger, aber an sich auch da Überschussstrom aus dem Netz nutzen, um Wasser hochzupumpen. Das Prinzip bleibt das gleiche, man kehrt den Prozess nur um, dass wir eine sogenannte Pumpturbine haben, die das Wasser dann aus dem Unterbecken in das Oberbecken hochpumpt. Also von daher tatsächlich auch eine attraktive Möglichkeit, elektrische Energie zu erzeugen. Auch da muss die Topologie passen. Das wird in Deutschland nicht mehr passieren. Also eines der größten Pumpspeicherkraftwerke, was am deutschen Stromnetz hängt, ist in Vianden, also an der Grenze Luxemburg-Deutschland. Das wird von einem deutschen Netzbetreiber gesteuert, liegt aber auf luxemburgischer Seite und stellt Energie bereit für das deutsche und damit aber natürlich für das europäische Stromnetz. Der weitere Nutzen der Wasserkraft, also das ist jetzt ja erstmal das klassische, das konventionelle, was wir schon seit vielen Jahrzehnten nutzen. Jetzt könnte man sich überlegen, gibt es nicht noch andere Möglichkeiten der Wasserkraftnutzung, also vor allem das Meer, können wir da nicht Wasserkraft nutzen, denn bei den Flüssen, die aufzustauen mit dem Eingriff in das Ökosystem ist schon gewichtig. Eine Möglichkeit wäre ja zum Beispiel die Gezeiten zu nutzen, das heißt also, dass wir die Bewegung des Wassers durch den Tidenhub, durch Ebbe und Flut nutzen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass wir diese Bewegung einsetzen. Das ist tatsächlich auch schon gemacht worden, ist technisch sehr aufwendig, weil man dort große Abschnitte des Meeres abtrennen muss, um dort mit Staumauern zu arbeiten. Das heißt, die Strömung des Wassers zu nutzen. Der Tidenhub ist jetzt, das sind zwar auch ein paar Meter, aber das ist sehr, sehr aufwendig, technisch komplex. Man hat hohe Investitionen, die man tätigen muss. Das ist tatsächlich eine Sache, die, technisch möglich ist, aber tatsächlich aus wirtschaftlicher Sicht lassen sich solche Gezeitenkraftwerke kaum sinnvoll darstellen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, Windturbinen zu nutzen, sie im Meer zu versenken, also die Strömung, die Meeresströmung zu nutzen, um Turbinen im Wasser anzutreiben. Das ist deswegen attraktiv, weil wir natürlich im Vergleich zur Luft, also der Strömung der Luft, eine deutlich höhere Dichte haben. Das ist ja ein Faktor 1000, wenn man jetzt Wasser vergleicht mit Luft. Die Strömungsgeschwindigkeiten sind aber gering. Der Aufwand auch da ist relativ groß bei der Meeresströmung für solche Meeresströmungskraftwerke. Auch da scheitert es eigentlich nicht an der Technik, sondern tendenziell eher an der, an den Kosten, weil einfach die Stromgestehungskosten jetzt im Vergleich zu diesen Laufwasserkraftwerken oder auch Wind oder Photovoltaik viel zu groß ist. Weitere Möglichkeit wären Wellenkraftwerke, also dass wir die Bewegung des Wassers, die Auf- und Abbewegung des Wassers nutzen. Auch da haben wir einen Höhenunterschied, den man einsetzen könnte. Auch darüber könnte man elektrische Energie erzeugen. Wenn man sich jetzt aber mal überlegt, also man weltweit jetzt alle Ozeane und Meere mit solchen Wellenkraftwerken ausstatten würde, vielleicht noch ein paar Schneisen lässt für den Schiffsverkehr, aber dann sagt, okay, ich möchte die Wellenbewegung über Schwimmer, die sich auf- und abbewegen, umwandeln in elektrische Energie. Das ist technisch auch wieder machbar, aber natürlich wahnsinnig aufwendig. Man muss berücksichtigen, die Wellen variieren natürlich in der Höhe. Bei Stürmen muss man gucken, wie werden diese Systeme gewartet, dass auch mehrere Meter hohe Wellen das System dann nicht zerstören. Und auch dann kann man mal das Potenzial eigentlich abschätzen. Also wenn man mal überlegt, wie groß ist die Wasseroberfläche, die wir weltweit haben, bei einer Wellenhöhe von einem Meter. Wenn man sich das mal anguckt und dann etwas vereinfacht rechnet, dann stellt man fest, dass also das weltweite Potenzial zur elektrischen Energieerzeugung mit solchen Wellenkraftwerken bei so rund 190 Terawattstunden liegt. Das ist gerade mal 5% des Primärenergiebedarfs in Deutschland. Das heißt auch, das weltweite Potenzial solcher Wellenkraftwerke, unabhängig von den technischen Herausforderungen, ist verschwindend gering. Also wenn wir damit nur 5% des Primärenergiebedarfs von Deutschland decken können, ist eigentlich klar, dass Wellenkraftwerke zwar eine ganz interessante Idee sind, aber wenig einen viel zu geringen Nutzen haben. Der Aufwand ist viel zu groß, sodass wir dort in diese Richtung nicht gehen werden. Der Weg wird in Richtung der Laufwasserkraftwerke sein, der Pumpspeicherkraftwerke zur Speicherung, aber jetzt nicht, dass wir jetzt die Meeresströmung nutzen. Das ist technisch einfach zu komplex und dann wirtschaftlich nicht darstellbar. Und das ist tatsächlich die treibende Kraft bei der Investition in erneuerbare Energiesysteme. Wie groß oder wie hoch sind die Kosten des Stroms aus diesen Energiequellen? Und wenn auch da kein technisches Potenzial ist, kann man eigentlich nicht erwarten, dass da entsprechende Investitionen getätigt werden. Das ist einfach volkswirtschaftlich macht das keinen Sinn. Da geht es ja immer um die Frage, wer investiert da rein? Muss man das subventionieren? So wie eigentlich alle Energiesysteme in der Vergangenheit Subventionen erfahren haben, ob es jetzt die Kohle war, ob es jetzt die Kernenergie war, die Photovoltaik, die Windenergie. Aber das spielt, das ist immer die treibende Kraft, auch bei dann infrastrukturellen Entscheidungen eines Landes, jetzt von Europa, das wird eine untergeordnete Rolle spielen. Wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, wo wollen wir hin? Also wenn wir das Ziel erreichen wollen, eine klimaneutrale Energieversorgung zu erreichen, dann werden wir in Deutschland nicht auf die Wasserkraft setzen, weil das Potenzial zu gering ist. Wir werden in Richtung der Photovoltaik und der Windenergie gehen. Bei der Windenergie sowohl onshore, also an Land, als auch offshore, also in den Meeren. Das ist dann quasi die Wasserkraftnutzung, dass wir die Meere nutzen, die dort stabilen Windverhältnisse, um dort Windenergieanlagen zu installieren, in Verbindung mit der Photovoltaik. Die Wasserkraft wird in Deutschland zum Zuge kommen als Speichermedium, weil wir dann den Überschussstrom aus der Photovoltaik und der Windenergie nutzen, um Wasser hochzupumpen, das zu speichern. Das wird auch eine kleine, aber stabile Rolle spielen. Der Hauptteil, wenn man sich dort verschiedene Zukunftsszenarien ansieht, Wie sieht oder wie kann das Energiesystem der Zukunft in Deutschland und in Europa aussehen? Wird der primäre Bedarf durch Batterien gedeckt, was die Kurzfristspeicher angeht? Wir werden Elektrolyseure haben. Das heißt, wir werden dann aus Überschussstrom Gase machen, zunächst einmal Wasserstoff, dann im zweiten Schritt vielleicht auch noch Methan oder Flüssigtreibstoffe. Und die Pumpspeicherkraftwerke, die werden dann in Deutschland eine, erstmal konstante Rolle spielen. Liegt aber daran, dass die Pumpspeicherausbaukapazitäten für Deutschland relativ gering sind. In einem europäischen Verbundsystem werden wir da sicherlich deutlich stärker drauf setzen, dass wir in den Alpenländern, also nördliches Italien, Österreich, Schweiz, aber auch in Skandinavien, das heißt in Norwegen, Schweden, Finnland, weitere Pumpspeicherkapazitäten errichten können. Auch die Türkei bietet topologisch interessante Regionen, teilweise ja dünn besiedelt, sodass wir dort Pumpspeicherkraftwerke installieren können, die dann den Überschussstrom aus Photovoltaik und Wind aus Europa aufnehmen können und bei Bedarf wieder abgeben können in das europäische Verbundsystem. Also das ist das Ziel, wenn wir dann die skandinavischen Pumpspeicherkraftwerke haben oder die wir dann in der Alpenregion haben. Das heißt, zusammengefasst, bei der Wasserkraft, sie ist klimaneutral, sie ist günstig und damit natürlich hochattraktiv als Energiesystem. Sie bietet weiterhin großes Potenzial. Es ist eine ausgereifte Technik, also da ist jetzt keine große Weiterentwicklung mehr zu erwarten. Die Wirkungsgrade liegen im Bereich von 90%, was die Wasserkraftnutzung angeht. Da wird keine zentrale oder da wird keine große Weiterentwicklung mehr möglich sein, ist auch gar nicht nötig. Es ist eine etablierte Technologie, sie ist sehr gut kontrollierbar, bietet den Vorteil der Grundlastfähigkeit. Das heißt also, dass wir die Wasserkraft einsetzen zur kontinuierlichen Stromversorgung. Die Kosten sind gering, was die Stromgestehung angeht. Also was kostet die Kilowattstunde Strom, was kostet mich eine Stromeinheit. Das ist sehr attraktiv und damit für die weltweite Energiewende hochattraktiv. Deutschland, wie gesagt, nicht. Dort wird eher auf die Windenergie und die Photovoltaik gesetzt. Die Wasserkraft wird einen kleinen, beschaulichen, aber kontinuierlichen Beitrag leisten, um dann in einem Zukunftssystem bei der Energieversorgung ihre kleine Rolle zu spielen. Moderne Technologien oder alternative Technologien der Wasserkraft sind wirtschaftlich nicht darstellbar. Da ist auch wenig Entwicklungspotenzial. Dazu ist der Fortschritt der Photovoltaik und der Windenergie zu groß. Sie sind jetzt schon zu günstig, als dass Forschungsinvestitionen, Weiterentwicklungen oder Subventionen sich in diesem Bereich der Wellenkraftwerke, der Gezeitenkraftwerke oder der Meeresströmungskraftwerke lohnen würde. Das ist unwahrscheinlich, dass da jetzt noch große Investitionen zu erwarten sind. Ja, also dann sehen wir, die Wasserkraft wird ihre Rolle spielen, global, europaweit, zum kleinen Teil in Deutschland. Dann sind wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dahin.